zweite Tag der Wanderexpedition unter der Leitung des großen Hüters des Wissens neigte sich dem Ende zu. Der Weg der Schüler führte zu einem kleinen Tempel, der in der Schlucht der Felsberge errichtet wurde. Die steinige Oberfläche des Bodens, vermischt mit den Aromen duftender Hochgebirgskräuter, verströmte einen einzigartigen ursprünglichen Duft von Feuchtigkeit. Majestätische Landschaften von schneebedeckten Hügeln wurden gelegentlich von plüschigen, saftig grünen Kuppen abgelöst. Wie stumme Riesengeister begleiteten sie die Menschen still auf ihrem Weg zum Ort der Kraft, wo Suchende unweigerlich Gelassenheit und das Erwachen innerer Harmonie finden würden. Die schwindelerregende Energie, die die Luft durchdrang, berauschte und brachte eine besondere, unvergleichliche Art des Vergnügens. Die Reisenden waren still. Nur gelegentlich tauschten sie während einer Pause ein paar Worte aus oder warfen sich Blicke zu, teilen still das gemeinsame Glück, dem Meister an diesem wunderbaren Ort der Kraft zu folgen. Am Abend, nach dem Abendessen, führten sie spirituelle Praktiken durch, deren Wirkung durch den Ort, an dem sie sich befanden, verstärkt wurde. Sie waren weit entfernt von der Außenwelt, und doch waren sie mehr als je zuvor mit ihr vereint. Nachdem die Meditation abgeschlossen war, versammelte der Hüter seine Schüler um das Feuer und war bereit, die Gedanken zu hören, die ihnen während der langen Reise gekommen waren.
»Lieber Meister«,
begann die schüchterne Schülerin Eliza,
»heute haben wir einen langen Weg zurückgelegt. Und die Tatsache, dass wir ihn in Stille verbracht haben, hat mir sehr geholfen. Ich habe vieles verstanden und fühlte mich Gott näher. Und die Tatsache, dass du vorangingst und uns den Weg weist, während wir dir folgten, war sehr symbolisch. Es brachte mir einmal mehr das Gefühl, dass ich der Wahrheit folge und ich an meinem rechtmäßigen Platz bin.«
Elisas Worte fanden Widerhall in den Herzen der anderen Schüler und sie nickten dankbar im Zeichen der Zustimmung. Doch die Einsicht des Hüters des Wissens konnte eine Note der Traurigkeit in den Worten der Schülerin nicht übersehen.
»Welcher beunruhigende Gedanke ist zu dir gekommen, Eliza? Ich sehe, etwas hindert dich daran, dich voll und ganz in den erhabenen Zustand zu versenken.«
»Ja, Meister. Es gibt einen schrecklichen Gedanken, den ich heute in Erinnerung hatte, während ich über unsere Schule nachdachte. Eine meiner Schülerinnen gestand mir vor ein paar Tagen, sie denkt, dass unsere Schule dem Geld dient, nicht Gott. Ihre Missverständnisse führten dazu, dass sie sich naiv und dumm fühlte, als würde sie dem Teufel beten. Sie macht sich Sorgen, dass unsere Gebete um Geld, Schönheit, Gesundheit und ewige Jugend im herkömmlichen Glauben inakzeptabel sind. Ihre Worte berührten mich und jetzt denke ich auch darüber nach.«
Der Große leuchtete mit einem breiten Lächeln auf. Es enthielt so viel Licht und Wärme, dass Eliza sofort erkannte, wie oft der Meister den Nebel ähnlicher Missverständnisse in den Gedanken der Schüler zerstreuen musste. Sie fühlte Erleichterung.
»Solche Gedanken entstehen aus Unwissenheit oder falscher Interpretation des Wissens«,
erklärte der Hüter sanft.
»Wenn man die schamanische Karte genau betrachtet, kann man verstehen, dass wir von Ulgen, dem Gott der Zukunft, bitten. Den Schülern muss erklärt werden, dass Bitten an den Teufel, der in der schamanischen Tradition durch den Gott der Vergangenheit, Erlik, verkörpert wird, einen anderen Charakter tragen und andere Emotionen in solche Gebete gelegt werden. Wenn wir zum Beispiel darum bitten würden, dass die Welt uneins ist, dass Kriege geführt werden, dass Zerstörungen, Unglücke, Missgeschicke entstehen oder dass es jemandem schlecht geht, dann wären diese Bitten an Erlik gerichtet, also an den Gott der Zerstörung. Aber wenn wir um Schönheit, Gesundheit, Reichtum bitten, bedeutet das, dass wir uns an Ulgen wenden, der uns all dies gibt.
Bei diesen Worten senkte der Meister den Ton und fuhr mit Wärme in der Stimme fort.
Dabei verwenden wir die gnädige helle Energie, stellen uns reine Bilder vor. Gesundheit und Kraft, Schönheit und Liebe, Reichtum. Nur helle Energie kann von diesen Bitten sein. Diese Schülerin muss die schamanische Karte und das Wissen über die schamanischen Götter studieren.
Reif, der neben Eliza saß, entschied sich, das Mädchen zu unterstützen. Er bot ihr eine warme Decke an und nahm dann das Gespräch auf.
Ich habe auch mal von einem der Schüler Gedanken gehört, dass wir unsere Seele dem Teufel verkauft haben.
Bei diesen Worten lachten alle. Raif machte ein absichtlich böses Gesicht und führte eine erschreckende Geste aus.
Wir sind böse Hexen und Zauberer und müssen auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Deshalb hören wir seltsam klingende Musik, vollführen Rituale, tragen Amulette toter Tiere und beten zum Geist des Reichtums Zayan Zayachi.
In Raifs Worten lag Ironie, doch die letzte Phrase sprach er mit einem leichten Kummer aus, als er sich an seinen Dialog mit einem äußerst misstrauischen Schüler erinnerte. Er blickte auf den Weisen, suchte nach Verständnis und fühlte sich unbehaglich wegen der Worte eines naiven Unwissenden, die er aussprach.
»Wir ehren die alten Traditionen«,
sagte der Große mit Respekt in der Stimme.
»Schamanen trugen seit Jahrtausenden Amulette, gefertigt aus Wolfzähnen, Bärenkrallen und dergleichen.« Schamanische Rituale wurden lange vor unserer Existenz hier durchgeführt und wir können sie nicht brechen. Das ist unsere Hommage an das alte Wissen.
Die Schülerin Victoria reichte dem Hüter eine Tasse heißen Tee, zubereitet aus einer Mischung duftender Kräuter. Der Meister nahm einen Schluck und man konnte sehen, dass er von dem betörenden Geschmack von Thymian und Wiesenknopf sehr angetan war. Nach einer Weile fügte der Große überrascht hinzu:
»Und was ist mit der Musik? Wenn Sie tibetische Gesänge gehört hätten, wären Sie wohl in Ohnmacht gefallen.«
Die Schüler lachten. Der Weise hatte ihnen bei Seminaren oft Audio- und Videoaufnahmen tibetischer Rituale mit kehligen Gesang vorgeführt. Ohne die Erklärungen des Hüters des Wissens konnten sie in diesen Riten nichts verstehen. Deshalb konnten sie keinen Nutzen für sich daraus ziehen. In der entspannten Atmosphäre fühlte sich Eliza entspannt und empfand uneingeschränktes Vertrauen in die Schule und alle Formen der Wissensvermittlung, die der Meister unermüdlich initiierte. Sie setzte die Diskussion über das schwierige Thema fort.
»Meister, ich erkläre den Schülern, dass der Teufel einfach der Gott der Zerstörung ist. Wenn es einen Gott der Schöpfung, Ulgen, gibt, dann muss es auch einen Gott der Zerstörung geben. Alles muss im Gleichgewicht sein, nicht wahr?«
»Natürlich, Eliza. Wenn es keine Zerstörung gäbe, dann wäre die Welt übersät mit Dingen und Menschen. Mit der Zeit und der Entwicklung neuer Technologien erschafft der Mensch immer mehr. Jeden Tag werden Millionen verschiedener Gegenstände produziert und Millionen von Menschen werden geboren. Kann man sich eine Welt vorstellen, in der niemand stirbt, nichts verschwindet, nichts zerfällt, sondern alles ewig bleibt? Wie viele Galaxien würden dann mit Menschen gefüllt sein? Nein, das ist unmöglich.«
allen wurde lebhaft das Bild eines solchen eintönigen Lebens vorgestellt, und dies löste bei den Schülern verschiedene Gefühle aus. Manche seufzten erleichtert, froh darüber, dass solch ein Ausgang niemals eintreten würde, während andere sich unbehaglich fühlten, als sie sich das vom Hüter gemalte Bild lebhaft vorstellten. Konstantin, ein großer, schlanker Mann mit einem dünnen Bart, beschloss, einen möglichen Lösungsansatz für eine solche Situation laut zu überlegen.
Die Menschheit würde unter solchen Bedingungen wahrscheinlich ziemlich schnell beginnen, zu ehrlich zu beten.
In diesem Moment schlüpfte Konstantin in die Rolle eines Menschen aus jenem fantastischen Universum und flehte mit einer Stimme, die nicht seine eigene war.
Ehrlich, zerstörerische Kraft, nimm uns von hier, zerschmettere unseren Körper, befreie die Seele. Es gibt keine Kraft mehr, in solcher Enge zu leben. Die Luft reicht nicht für uns alle. Nimm unsere Sachen und lass nur das Notwendigste zurück.
Die kurze komödiantische Einlage wurde mit Applaus und Lächeln aufgenommen. Renat, der neben ihm saß, konnte sich einen Scherz auf Kosten seines Freundes nicht verkneifen. Mit einem Klaps auf die Schulter meinte er:
Ich bin sicher, Erlik hätte dich als Ersten dort rausgeholt für solch schauspielerisches Talent.
Alle lachten, kehrten aber schnell zum ernsten Thema zurück, als der Meister erneut zu sprechen begann.
Erlik oder Shiva, das ist das richtige Verständnis des Gottes der Zerstörung. Aber dem Teufel wird eine falsche Bedeutung zugeschrieben, nur das Böse. Doch wenn der Teufel nur Böses bewirken würde, warum hätte Gott ihn dann erschaffen?
Die Zuhörer dachten nach. Keiner von ihnen hatte bisher aus dieser Perspektive darüber nachgedacht, aber der Hüter des Wissens hatte immer unbestreitbare Argumente, die den Fokus verschoben und die Frage von einer unerwarteten Seite beleuchteten. Er fuhr fort:
Vom Gott der Ewigkeit Tengri und der Göttin der Gegenwart Umai wurden zwei Söhne geboren. Erlik, der Gott der Vergangenheit, und Ulgen, der Gott der Zukunft. Würde Gott die Geburt des Teufels zulassen, wenn er im Voraus wüsste, dass dieser nur das Böse tun würde? Oder vielleicht wusste er nicht? Dann könnte man sagen, dass Gott einen Fehler gemacht hat und nicht sah, dass der Teufel das Böse tun würde, deshalb ließ er seine Geburt zu.
Der Meister machte eine betonte Pause, damit die Schüler den Sinn seiner Worte erfassen konnten. Ein Sturm komplexer Emotionen erfasste die Zuhörer. Jedem von ihnen war die Wahrheit offensichtlich, dass der Allmächtige keine Fehler macht. Auf dieser Wahrheit basiert die Welt. Der Allsehende und Allwissende wird in seinen Taten nicht angezweifelt und alles Existierende hat einen göttlichen Zweck. Alle warteten gespannt darauf, dass der Weise seine Allegorie fortsetzte und den wahren Zweck des Teufels offenbarte.
Wenn Gott dem Teufel den freien Willen gab und der Teufel ihn nutzte und aufhörte, ihm zu gehorchen, bedeutet das, dass Gott nicht allmächtig ist und das Böse ihm widerstehen kann? Überhaupt nicht,
antwortete der Hüter für alle.
Aber Menschen könnten so denken. Über die Existenz des Teufels ist seit mindestens 10.000 Jahren bekannt. Also, warum lässt Gott den Teufel handeln? Warum beendet er nicht seine Schandtaten? Ist er vielleicht mit ihm im Bunde? Diese Fragen stellen die Allmacht Gottes in Frage und säen ein Samenkorn des Unverständnisses in den Köpfen der Gläubigen. Aber im Hinduismus oder Schamanismus ist alles harmonisch. Das muss den Schülern erklärt werden. Wenn es Schöpfung gibt, muss es auch Zerstörung geben, damit das Leben weitergeht. Ereignisse stattfinden, das Gleichgewicht gehalten wird. Das lernen wir.
Madina hob die Hand. Die schwarzäugige Schönheit stellte selten Fragen an den Meister, obwohl sie viele hatte. Sie mochte es, anderen Gruppenmitgliedern zuzuhören, und wenn der Meister ihnen antwortete, fand sie in seinen Worten alles, was sie selbst fragen wollte. Aber diesmal entschied das Mädchen, ein wichtiges Wissen für sich zu klären, ohne auf andere zu warten.
Großer, sag mir, ob ich es richtig verstehe,
begann die Schülerin.
Dass Schamanismus und Hinduismus im Gegensatz zu anderen religiösen Strömungen uns lehren, Harmonie in allem Existierenden auf dem Weg zur Erleuchtung zu erreichen? Lehren sie, den Gott der Zerstörung richtig zu verstehen? Denn Ulgen und Erlik führen uns beide zur spirituellen Entwicklung, nur dass jeder seine Methoden dafür nutzt. Ulgen gibt uns, was wir bitten, und wir nehmen es. Wenn wir um vieles bitten und es erhalten, kommen wir dennoch zu dem Schluss, dass wir all diese materiellen Güter eigentlich nicht brauchen. Wir bitten um viel Geld. Ulgen gibt es uns. Aber dann wird es zu viel und Glück bringen sie nicht. Im Gegenteil, sie bringen nur Sorgen und Ängste. Dann fangen wir an nachzudenken und suchen spirituelles Glück. Erlik hingegen nimmt uns die Güter weg, um uns zu lehren. Er nimmt das eine, das andere, das dritte. Und zuerst trauern wir darüber. Aber dann fangen wir an zu bemerken, wie die Seele ohne diese Güter gereinigt wird. Wenn es Erlik nicht gäbe, nur Ulgen uns leiten würde, dann würden wir den Wert des Erlebens von Verlusten nicht kennen und könnten daraus keine wichtigen Lektionen ziehen und uns entwickeln.
Das ist richtig, Madina,
lobte der Weise die durchdachte Rede der Schülerin.
Sowohl im Schamanismus als auch im Hinduismus gibt es ein richtiges Verständnis des Gottes der Zerstörung. Aber im Christentum wurde ihm eine sehr negative Eigenschaft zugeschrieben. Deshalb wird sein Zweck verzerrt und viele Menschen beginnen, den Teufel nur mit dem Bösen zu assoziieren, wie zum Beispiel die Schülerin von Eliza.
Der Hüter sah Eliza mitfühlend an, um ihr zu zeigen, dass er immer noch auf ihre Sorgen einging. Das Mädchen spürte einen starken Fluss der Unterstützung und Liebe. Sie lauschte eifrig jedem Wort, um dieses Licht in die Gedanken ihrer Schüler zu tragen. Sie wollte auch so selbstbewusst und klar die weise Wahrheit erklären, sein ein Kanal des Wissens sein, das der Große gibt. Aber dafür musste sie noch viel lernen.
Deswegen ist diese Schülerin so verwirrt,
fuhr der Weise fort.
Ihr Leben lang wurde ihr beigebracht, dass der Teufel das absolute Böse ist. Und es wäre besser, wenn es ihn nicht gäbe. Aber dann sollte sie sich fragen, warum Gott all das zugelassen hat und die Anwesenheit des Teufels duldet. Um alles zu verstehen, muss deine Schülerin eine richtige Einstellung zum Teufel, zu Erlik, entwickeln, mehr über Schamanismus und Hinduismus lernen. Und was die Amulette angeht.
Der Hüter des Wissens genoss erneut den Geschmack des Kräutergetränks und fuhr nach einem Moment des Genießens fort.
Da ist sie auch verwirrt. Sie denkt, dass Amulette schrecklich sind. Aber auch heute tragen viele Menschen einen geweihten Kreuzanhänger. Das ist auch ein Amulett. Darauf steht: Bewahre und schütze. Der Unterschied liegt nur in der Bedeutung, die man hineinlegt und in den traditionellen Materialien, aus denen sie hergestellt werden. Bei Christen ein silberner, hölzerner oder goldener Kreuzanhänger, bei Schamanen eine Wolfskralle oder Falkenfeder. Beides sind Amulette. Überall in der alten Welt gab es Amulette. Der Mensch hat immer versucht, dafür zu sorgen, dass die guten Kräfte, die in diese magischen Gegenstände gelegt wurden, auf ihn wirken. Der Mensch trug sie bei sich und diese Kraft erfüllte ihn, half ihm. Das ist gut, das ist normal. Zumindest als Erinnerung daran, dass es höhere Kräfte gibt, helle Geister. Wir tragen Amulette, um schneller zu ihnen beten zu können.
Danke, Hüter,
antwortete Eliza bewegt.
Meine Seele jubelt vor Freude über deine Erklärung. Ich werde öfter in diesem Sinne nachdenken und es den Schülern erklären.
Das Mädchen wirkte sichtlich aufgeheitert und richtete sich auf. Die bedrückende Gedankenlast, die auf ihrem Herzen gelegen hatte, existierte nicht mehr. Eliza fühlte sich leicht und blickte sich um. Die Hochgebirgslandschaft und der Duft des würzigen Aufgusses aus der Felltasse hauchten ihr jenes reine, erhabene Gefühl ein, nachdem sie den ganzen Tag gestrebt hatte.
Das ist es,
ging es ihr durch den Kopf, und sie sah den Weisen mit Dankbarkeit an. In der Zwischenzeit war er bereits in ein anderes Gespräch vertieft.
Sag mir, Großer, wenn von dem Kampf zwischen den dunklen und den hellen Kräften die Rede ist, meinen Sie damit den Kampf zwischen Erlik und Ulgen?
Fragte Ilan. Er war ein erwachsener Mann, um die 40, mit grauen Strähnen in seinen Haaren und einem sehr tiefen, durchdringenden Blick. Seine Hände schmückten mehrere Armbänder aus schönen Mineralien.
Ja, die dunklen Kräfte greifen an,
erklärte der Meister.
Nehmen wir an, Larven. Sie saugen sich an einem Menschen fest, trinken seine Energie, nehmen ihm das Positive und die Lebenskraft, provozieren negative Emotionen. Gleichzeitig stehen die guten Geister ihnen gegenüber, versuchen den Menschen vor den Larven zu schützen, sagen, fühl keine negativen Emotionen, erleb lieber erhabene Gefühle, sei in erhabenen Zuständen. So findet dieser Kampf statt. Dieser Kampf muss auch innerhalb des Menschen stattfinden. Er darf nicht eine passive Marionette in den Händen der Geister sein. Er muss selbst in diesem Kampf sein, muss selbst gegen negative Emotionen kämpfen, versuchen, erhabene Gefühle zu erleben. Es gibt immer eine Wahl. Man kann sich mit negativen Emotionen, gedrückten Zuständen, schädlichen Gewohnheiten und Faulheit selbst zerstören. Oder man kann anfangen zu erschaffen, zu lieben, zu helfen, ein Engel zu werden.
Und wie wird dann die Balance erreicht?
Fuhr Ilan fort zu erkunden.
Denn Ulgen erschafft und Erlik zerstört. Es scheint, die Harmonie ihres Kampfes besteht darin, dass so viel wie Ulgen produziert, so viel muss Erlik nehmen. Ist das im metaphorischen Sinne der Kampf?
Natürlich, aber es ist besser, es nicht Kampf, sondern Wechselwirkung der Kräfte zu nennen. Und im Verständnis dieser Wechselwirkung besteht gerade das Lernen des Menschen. Wir sind hier nicht, um auseinanderzufallen und nichts zu tun. Wenn man sich vorstellt, dass der Mensch einfach die ganze Zeit in einem Zustand der Ruhe verbringt und sich ausruht, was ist dann der Sinn seines Daseins auf der Erde? Im subtilen Bereich ist es viel besser. Physischer Körper und andere äußere Umstände würden dann nicht stören. Aber hier geht es gerade um Entwicklung, und Entwicklung ist ohne Schwierigkeiten unmöglich. Deshalb werden dem Menschen einige Schwierigkeiten gegeben. Gott hat etwas gegeben, etwas genommen. Aber der Mensch muss diese Schwierigkeiten richtig nutzen, wie Geräte im Fitnessstudio. Er beginnt sich zu entwickeln, zu wachsen und wird dann klug. Aber wenn er nichts zum Trainieren hat, wie soll er dann klug werden?
Heißt das, Meister, dass Gott dafür die physische Welt erschaffen hat?
Genau,
bestätigte der Weise bereitwillig.
Wenn es keinen Bedarf an diesen Leiden gäbe, hätte Gott sie nicht erschaffen. Aber es stellt sich heraus, ohne diese Qualen, ohne Leiden kann niemand sich verändern, klüger werden. Deshalb musste die physische Welt erschaffen werden. Dafür wirken Erlik und die Larven, die Leiden erzeugen. Durch sie wird der Mensch klüger. Klüger, natürlich, wenn er zu analysieren beginnt. Wenn der Mensch jede scharfe Kante umdenkt, sich selbst beobachtet, diese Leiden zum Guten nutzt, dann findet Entwicklung statt. Aber wenn er die scharfen Kanten nicht für das Wachstum nutzt, dann leidet er nur, leidet endlose Zeit, bis er sich verändern will und schließlich beginnt, die scharfen Kanten dafür zu nutzen.
Jetzt ist es klar,
antwortete der Schüler kurz, während er ein neues Holzscheit ins Feuer warf. Die Geräusche seiner Armbänder verflochten sich mit dem Knistern des brennenden Holzes.
Danke,
sagte er gefühlvoll und drückte in diesem kurzen Wort der Dankbarkeit seine ganze Anerkennung und seinen Respekt aus.
Wisester,
wandte sich Natalie an den Hüter des Wissens.
Wie erklären wir unseren Schülern richtig, warum wir zu Zayan Zayachi beten, dem Geist der Unterwelt? Viele fürchten sich davor und stehen dem misstrauisch gegenüber.
Man muss sich vor Zayan Zayachi nicht fürchten. Erkläre den Leuten, dass wir in einer Welt der Geister leben. Sie sind um uns herum, es ist uns nur nicht gegeben, sie zu sehen. Aber wir können sie fühlen, wenn wir uns darauf einstellen. Dann werden keine Erklärungen benötigt. Die Schüler werden es selbst fühlen. Sie können ihren eigenen Empfindungen nicht misstrauen. Man muss lernen, mit ihnen den richtigen Kontakt aufzubauen. Wenn der Kontakt hergestellt ist, dann helfen die Geister. Wenn kein Kontakt besteht, kann man auch keine Hilfe erwarten, wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Deshalb muss man den Kontakt zu Zayan Zayachi und anderen Geistern herstellen, mit ihnen Freundschaft schließen, Opfergaben darbringen.
Bei unserer letzten Reise in den Altai haben wir dort Steinpyramiden und gebundene Bänder gesehen,
erinnerte sich eine der Novizinnen.
Ja, ja,
griff der Weise auf.
Die Menschen haben seit der Antike solche symbolischen Opfergaben gemacht, sich selbst daran erinnert, dass man sich an die Geister wenden muss. Das wird einfach vergessen und der Mensch entfernt sich allmählich von den Geistern. Folglich hört er auf, ihre Unterstützung zu erhalten. Deshalb leben die Menschen schlecht. Man muss den Schamanismus tiefer erforschen, dann wird vieles verständlich.
Natalie blickte auf einen Stein ungewöhnlicher Form, den sie mittags beim Aufstieg gefunden und lange in der Hand gehalten hatte. Es wurde sofort beschlossen, ihn morgen als Grundlage für eine solche symbolische Pyramide zu verwenden, die sie vor dem Verlassen des Lagers errichten würde. Der Stein wurde ihr plötzlich besonders teuer. Mit einer besonderen Bestimmung versehen, würde er morgen seine wichtige Rolle spielen und im Fundament der errichteten Pyramide ausbalancieren, den Geistern dieses ungewöhnlichen Ortes gewidmet. Die Überlegungen der Novizin über die geplante morgendliche Zeremonie wurden von Elen unterbrochen, die beim Meister nach der richtigen Gebetstechnik fragte.
Sag mir, Meister, wie betet man richtig zu Erlik? Denke ich richtig, dass man die Worte sorgfältig wählen muss? Denn Erlik bringt im Wesentlichen Zerstörung, Krieg, aber auch Reinigung. Das ist sowohl gut als auch schlecht. Man muss vorsichtig in den Formulierungen sein. Wie betet man richtig, damit er zur Herstellung von Harmonie in der Welt beiträgt?
Das Wichtigste ist, nicht darum zu bitten, anderen Schaden zuzufügen. Wir wenden uns an die Geister der Unterwelt, damit sie kommen und uns von falschen Gedanken und schlechten Emotionen, von negativen Programmen befreien. Man muss sich richtig an Erlik wenden, Praktiken durchführen. Und da alle falschen Programme zerstört werden können, können wir frei werden und zu vernünftigen Menschen werden.
Alles klar,
nickte Ellen und goss dem Hüter sorgfältig eine neue Portion des duftenden Aufgusses aus einem eleganten Teekännchen nach. Das Mädchen blickte auf den Gipfel des Berges gegenüber. Sie dachte an die zerstörerische Kraft und an Erlik.
Selbst eine bereite Lawine, die furchterregend erscheint, ist auf ihre Weise wunderschön. Sie verkörpert die Schwäche des Menschen gegenüber der Natur, gegenüber Gott. Niemand kann die rebellische Schneewelle aufhalten. Aber wenn man sie aus der Ferne betrachtet, kann dieses Schauspiel starke, erhabene Emotionen schenken. So sollte man auch aus der Ferne auf seine Verluste blicken. Das, was uns Erlik nimmt, wird eines Tages erhabene Gefühle bringen,
dachte Ellen nach. Eine leichte Berührung an der Schulter holte die Schülerin in die Realität zurück.
Opfere etwas Tee,
bat Ralf mit einem Lächeln, während er ihr eine metallene Feldtasse reichte. Ellen drehte sich verwirrt zum Hüter um, denn für sie war der Tee des Meisters heiliger Amrit, ein Getränk der Götter. Aber nachdem sie seinen schelmischen Blick und seine stumme Zustimmung erhalten hatte, fand sich das Mädchen schnell zurecht.
Mit Vergnügen,
antwortete sie und goss dem Jungen großzügig Kräutertee ein. Etwas in ihrem Dialog zog Eliza an. Nach ein paar Sekunden Überlegung verstand sie, was es war.
Meister, genau das wollte ich auch fragen. Oft verstehen Schüler das Gesetz der Opfergabe nicht. Ich habe viele Male bemerkt, wie Menschen davon ausgehen, dass Geld mehr schlecht als gut ist. Wir aber ermutigen sie, materielle Mittel für gute Zwecke zu opfern. Und wenn es um Spenden geht, dann passen diese zwei Dinge, Geld und gute Taten, nicht zusammen in den Köpfen der Menschen. Was kann man da tun?
Der große Weise blickte liebevoll auf das Mädchen. Ihre Fragen waren tief und wichtig, und an ihrer Intonation und dem Zittern in ihrer Stimme war zu erkennen, dass sie aufrichtig alles verstehen wollte, um ihren Schülern zu helfen.
Natürlich, antwortete er, Geld ist nur Energie. Wir können sie zum Schaffen oder zum Zerstören verwenden. Es gibt keinen dritten Weg. Und das Wichtigste ist, dass dieser Prozess ständig in unseren Gedanken stattfindet. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde treffen wir eine Entscheidung. Zu erschaffen oder zu zerstören. Denn man kann Geld sinnvoll einsetzen. Omas helfen, bedürftigen Lebensmittel kaufen, noch etwas Gutes tun, in spirituelle Bildung investieren, in Entwicklung weise Bücher kaufen. Dann haben wir die Energie richtig genutzt. Man sollte nicht darüber nachdenken, ob Geld gut oder schlecht ist. Man sollte darüber nachdenken, ob wir es in Gutes oder Schlechtes investieren. Es ist einfach Energie. Und wie jede Energie muss sie weise empfangen und richtig eingesetzt werden. Wenn jemand dumm ist, nicht gelernt hat, mit Geld umzugehen und es in seine Hände gelangt, kann er es zum eigenen Schaden einsetzen. Zum Beispiel mit dem Trinken beginnen, Drogen konsumieren. Das führt zu nichts Gutem. Dann denken die Menschen über ihn, wahrscheinlich ist Geld das Böse, wenn es einen Menschen dazu gebracht hat. Aber in Wirklichkeit ist nicht das Geld das Böse, sondern einfach, dass diese dumme Person nicht weiß, wie man richtig damit umgeht, keine erhabenen Ziele, Aufgaben hatte.
Aber hat ihn die Gesellschaft nicht so erzogen? Sobald er Geld bekam, lief er sofort zum Alkohol, zu Drogen oder fing an, es unvernünftig auszugeben.
Mutmaßte Renat.
Genau so ist es,
bestätigte der Meister freundlich seine Gedanken.
Die Gesellschaft hat ihn nicht zu einem normalen Menschen gemacht, denn er hat wahrscheinlich die Schule abgeschlossen und hatte Eltern. Warum haben sie ihn dann nicht erzogen? Weil es keine richtige Erziehung gibt, weder von den Eltern noch von Verwandten oder in der Schule. Deshalb ist er so dumm geworden. Sie gaben ihm Geld und er ging und gab es unvernünftig aus. Das ist alles. Geld kam und wurde für ihn zum Bösen. Es geht nicht darum, kein Geld zu haben, sondern darum, dass er selbst besser werden muss. Man muss ihn selbst erziehen.
Das ist momentan sehr schwer zu machen. Schlecht, dass Weise nicht in Schulen, Universitäten zugelassen werden, um Menschen zu lehren,
beklagte der Schüler. Alle Anwesenden stimmten ihm zu und nickten aktiv.
Im Gegenteil, die Regierung sollte die Weisen in jeder Hinsicht loben. Seht her, hört auf die Weisen. Sie werden euch helfen, die Wahrheit zu erklären,
fuhr Renat empört fort, mit den Armen gestikulierend.
Das gibt es nicht,
antwortete der große Hüter bedauernd.
Weise sind bei den Machthabern nicht angesehen, sie werden vertrieben. Das wird gemacht, damit die Gesellschaft dumm bleibt, damit es leichter ist, sie zu regieren, sie in Kriegshandlungen zu schicken. Deshalb macht die Gesellschaft die Menschen nicht normal. Die Regierung kümmert sich nicht darum. Weise werden in alle Richtungen vertrieben, damit sie die Menschen nicht lehren.
Es stellt sich heraus, dass nicht das Geld schuld ist, sondern die soziale Gesellschaft, die die Menschen nicht klug machen will. Sie hat Angst, dass die Menschen klug werden?
Fragte Eliza, als könnte sie ihren eigenen Worten kaum glauben. Der Hüter des Wissens nickte, um den Verdruss der Schülerin zu beantworten, und fuhr fort.
Und Weise werden immer auf der Erde geboren werden und geboren werden. Natürlich sollte die Regierung sie anziehen, damit sie die Menschen klug machen, damit sie lehren, mit Geld umzugehen. Aber das gibt es nicht. Also ist die Regierung schuld und die soziale Gesellschaft, nicht das Geld. Die Menschen verstehen das alles nicht und sagen deshalb, dass Geld das Böse ist. Aber was haben sie damit zu tun? Wer hat den Menschen so erzogen, dass er es nur zum Bösen verwenden kann? Unsere Gesellschaft und die Regierung. Das ist die Ursache des Bösen.
Der Große sprach empörende Dinge, aber äußerlich war er ebenso ruhig. Seine Stimme klang gleichmäßig und selbstbewusst. Er wusste offensichtlich etwas Größeres, Besseres und Höheres und war weit entfernt vom weltlichen Leben und diesen Sorgen. Dabei war er hier und nahm sehr aktiv an der Aufklärung der Menschen teil, führte sie zu einem besseren Leben. In der Zwischenzeit begannen seine Schüler, dieses schwierige und bewegende Thema weiterzuentwickeln und vertieften sich in die Diskussion. Mit Überlegungen trat lebhaft Alexander auf, ein untersetzter Mann von kleiner Statur mit blauen Augen wie ein Bergsee.
Geld ist auch die einfachste Energie, die man nehmen kann,
sagte er bitter.
Deshalb töten sie für Geld, betrügen. Und dabei beschuldigen die Menschen nicht ihre Gier, ihren Egoismus, sondern sagen, dass das Geld schuld ist. Ich habe ihn nicht getötet, weil ich ein Mörder bin, sondern weil ich das Geld brauchte,
zitierte der Schüler die Gedanken eines typischen Bösewichts.
Vielleicht töten sie und begehen andere Schandtaten für Geld, weil sie einfach nicht gelernt haben, es auf eine andere, gute Weise zu verdienen,
begann die sanfte Helen das Gespräch und suchte Unterstützung oder Entwicklung ihrer Gedanken beim Weisen.
Genau so ist es,
unterstützte sie der Hüter des Wissens.
Wieder hat die Gesellschaft ihn nicht gelehrt, Geld zu verdienen oder es zumindest zu erbitten. Er kann nicht darum bitten. Er weiß nicht, wie man es verdient, deshalb greift er zu unüberlegten Handlungen. In der Schule wurde ihm das nicht beigebracht, im Institut, der höheren Bildung, aber auch dort wird es nicht gelehrt. Nirgendwo wird es gelehrt, vielleicht nur in irgendwelchen Kursen. Es stellt sich heraus, dass solch grundlegende Dinge nicht gelehrt werden. Deshalb ist er zum Räuber geworden. Bitten kann er nicht, verdienen kann er nicht. Er hat eine höhere Bildung erhalten, aber wie man verdient, hat er nicht gelernt. Also wurde ihm gesagt, entweder arbeite für 3 Kopeken oder verübe Raub, wo du beträchtliche Summen bekommen kannst. Das ist seine Wahl. Die Gesellschaft hat ihm keine Wahl gelassen, deshalb passiert das alles. Hier sind nicht einmal das Geld oder die Gier schuld, sondern die Unfähigkeit, das Nichtwissen zu leben. Der Mensch weiß nicht, wie man lebt. Die Eltern haben es ihm nicht gesagt, wie man das macht. Und in der Schule wurde es ihm nicht beigebracht.
Der Meister brachte ein interessantes Beispiel eines Mädchens an, das erfolgreich aufgewachsen ist.
Als sie klein war, sagte ihre Großmutter zu ihr, »Möchtest du ein Bonbon?« »Ja.« »Nun, zeig mir, wie sehr du es willst. Zeige die Kraft des Wunsches.« Sie gab sich Mühe, irgendwie die Kraft ihres Wunsches zu zeigen, und die Großmutter gab ihr ein Bonbon. Das heißt, sie wurde belohnt, wenn sie Anstrengungen unternahm, die Kraft ihres Wunsches zu demonstrieren. Das Mädchen lernte diese Lektion und lebt jetzt wunderbar mit dieser Fähigkeit, die ihr hilft, alles zu erreichen und ihre Wünsche so zu zeigen, dass würdige Männer ihr alle Güter der Welt anbieten. So sollte der Wunsch den Menschen entwickeln. Aber wenn man alles umsonst gibt, mit Bonbons überfüttert, wird der Mensch in seinem Leben nichts erreichen lernen. Daher sind nicht das Geld oder sogar die Gier schuld, sondern gerade das Unvermögen zu denken. Und das wurde den Menschen von Kindheit an anerzogen. Das ist der Grund für all dies. Wenn es eine angemessene Erziehung, Bildung gäbe, dann gäbe es keine Kriminalität. Der Mensch wäre entweder betteln gegangen oder hätte bereits selbst verdienen können. Vor allem nach dem Abschluss der Schule, wo sie ihn hätten lehren sollen, von der ersten Klasse an Geld zu verdienen. In der ersten Klasse gehen sie betteln. In der zweiten Klasse versuchen sie, irgendwelche Zeitungen zu verkaufen, Märkte zu organisieren, im dritten ein Geschäft aufzubauen. So hätten sie ihn lehren können. Und er wäre aus der Schule als normaler Mensch herausgekommen, der alles machen kann. Aber so, irgendwelche Logarithmen, Trigonometrie, das ist nicht so wichtig für das Leben. Aber genau hier geben wir dem Menschen Bildung, lehren ihn, wie man all das macht. Nur unwissende Menschen sagen, dass dies etwas vom Teufel ist. Aber von Teufel ist gerade ihre Unwissenheit. Ihre Analphabetismus. Das ist genau das, was in der Gesellschaft gedeiht. Von der Kirche, der Regierung, von allen wird diese Ordnung der Dinge unterstützt. Und nur die Weisen bemühen sich, dass die Menschen klüger werden und es ihnen gut geht zu leben.
Es entstand eine Pause. Die Schüler blickten auf die brennenden Holzscheite und dachten über die Worte des Meisters nach. Sie erinnerten sich an ihre bittere Erfahrung, das Verdienen zu lernen, als es bereits zu spät war, zu lernen.
Wenn ich all dies schon in der Schule gewusst und gelernt hätte, in einfachen Situationen Geld zu verdienen, hätte ich nicht so viele Demütigungen von dummen Chefs erdulden müssen,
dachte Reif und sah dann mit Ehrfurcht zum Weisen, verstehend, dass all sein Leiden vielleicht nötig war, um den Durst nach Wissen zu wecken und die unaufhörliche Suche nach dem Erwachen aus dem Schlaf der Unwissenheit zu beginnen. Er saß dem großen Guru gegenüber, umgeben von felsigen Bergen, und morgen würde er ihm auf dem Weg zum Tempel folgen. Bei diesen Gedanken lächelte der junge Mann und sein Gesicht hellte sich auf. Nach einem weiteren Moment des Schweigens fragte Reif plötzlich den Hüter:
»Sag uns, Meister, wie sehr sollte die Energie des Geldes in einer spirituellen Gemeinschaft vorhanden sein? Sollte es dort sein oder sollte in einer spirituellen Gemeinschaft alles anders sein?«
»Geld ist normal«,
betonte der Weise noch einmal die Hauptbotschaft.
»Früher gab es den Tauschhandel vor dem Geld, aber der Tauschhandel ist nicht so bequem. Jeder bringt auf den Markt, was er kann. Der eine bringt Fleisch, der andere Felle, ein anderer Wolle, und sie tauschen. Geld wurde gemacht, damit es für die Menschen bequem ist, ihre Waren auszutauschen, ihre Arbeit zu verkaufen. Eine solche bequeme Form. Aber das Problem ist, dass niemand mit Geld umgehen kann. Weder verdienen, noch bitten, noch es irgendwo richtig investieren. Niemand lehrt das. Und das ist das Problem. Nicht das Geld selbst ist das Problem, sondern dass der Mensch nicht damit umgehen kann. Er kann es nicht verdienen, er kann nicht darum bitten. Das ist genau das Hauptproblem.
Die Wolken verdichteten sich. Der Abend verwandelte sich sanft in eine mondlichte Nacht und niemand warf mehr Holz ins Feuer. Nathalie, die noch immer ihren Stein in den Händen hielt, der an diesem Abend zu einem Schatz geworden war, stellte die letzte Frage.
»Meister, was tun, wenn jemand nicht auf Seminaren spenden will und sagt, dass er bereits woanders wohltätig ist? Er spendet nicht an die Schule, sondern hilft jemand anderem?«
»Es ist gut, wenn eure Schüler jemandem helfen. Aber die Hilfe für die Schule ist auf einer höheren Ebene. Das muss den Menschen vermittelt werden. Angenommen, diese Person hilft den Armen. Er gab ihnen Geld, sie kauften Essen, aßen. Aber wenn er der Schule hilft, dann wird die Schule mit diesem Geld unter anderem Bücher herausgeben. Wenn der gleiche Arme diese klugen Bücher gelesen hätte, vielleicht hätte er aufgehört, um Kleingeld zu bitten und hätte verstanden, oh, es stellt sich heraus, man kann Geld verdienen. Man kann ein spiritueller Mensch werden. Man kann anfangen, sich zu entwickeln, zu Gott zu gehen. So, den Armen zu ernähren ist auch gut, die Schule gibt auch dafür Geld aus. Aber wenn man dem Armen kein Wissen gibt, wenn man ihn nicht unterrichtet, bleibt er arm und wird sein Leben lang mit ausgestreckter Hand dastehen. Und noch weniger wird er ein spiritueller Mensch werden, nicht zu Gott kommen. Das bedeutet, im nächsten Leben wird er wieder als ein Armer oder als ein Krüppel geboren werden. Und wird so leben. Warum braucht er das alles? Aber wenn er spirituelles Wissen erhalten hätte, hätte er schon Erleuchtung gefunden. Und dann bräuchte er nicht mehr wiedergeboren zu werden. Er würde ein Engel werden und sein Dasein im Leiden würde enden. Deshalb, wenn spenden, dann an die Schule. Und die Schule beschäftigt sich gerade mit der Verbreitung der großen Kenntnisse, die den Menschen helfen. In diesem Fall ist die Hilfe viel bedeutender. Denn die größte Hilfe besteht darin, dass ein Mensch Wissen erhält und von dumm zu klug wird. Das ist die Hauptunterstützung.
Danke, Meister, ich werde so sprechen,
versicherte Nathalie und fügte hinzu:
Und überhaupt werde ich unsere Schule öfter loben. Wir tun so viele gute Taten und das reinigt unser Leben so sehr und heilt unsere Seele. Ich sage den Schülern oft, dass unsere Schule die einzige ist, die von der subtilen Ebene erzählt. Aber vielleicht ist es besser, jedem das Buch Zwischen den Welten zum Lesen zu geben. Damit sich die Schüler sanft auf den Übergang vorbereiten können?
Ja, es ist nützlich, ihnen Zwischen den Welten zum Lesen zu geben, damit sie das Wissen aufnehmen und anfangen, sich zu entwickeln. Besser den Jungen, denn im Alter wird der Zustand so hart, dass neue Ideen schwer aufgenommen werden. Aber für die Jugend genau das Richtige. Sie sind noch weit vom Tod entfernt. Die Jugend befindet sich in einem offeneren, suchenden Zustand, fähig, etwas zu verstehen. Denn sie haben ihren Kopf noch nicht so sehr mit den Programmen der Gesellschaft verstopft. Es gibt noch Freiheit und doppelt gut, wenn sie noch keine Familie haben. Dann belastet nichts den Menschen, nur entwickeln, vervollkommnen, wachsen und alles.
Das Gesicht des Hüters des Wissens leuchtete vor Liebe bei dem Gedanken, wie viele neue, neugierige Köpfe und großzügige Herzen die Schule noch züchten kann. Er gab das Signal zum Ende der Diskussion und die Schüler begannen, sich auf die praktische Übung vorzubereiten.